Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie war noch mal die Aufgabe in Mathe oder haben wir morgen frei? Das sind so Fragen, die mal schnell im Klassenchat beantwortet werden. Doch solche Chatgruppen helfen nicht nur, sie sind auch digitale Orte, wo Schülerinnen und Schüler gemobbt werden. Wie sich das erkennen und eindämmen lässt, erfahren Sie hier im Laufe dieser Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Antisemitismus, das zeigen diverse Studien, ist inzwischen in Deutschland so verbreitet, so gesellschaftsfähig wie schon lange nicht mehr. Dass das nicht erst seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres der Fall ist, zeigt die Gründung des bundesweiten Kompetenznetzwerk Antisemitismus vor knapp 5 Jahren. Das Netzwerk verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Antisemitismusprävention, Beratung, Dokumentation und Bildungsarbeit. Heute nun haben die Mitglieder in Berlin ihre 5-jährige Zusammenarbeit bilanziert. Meine Kollegin Luise Sammann ist für Campus und Karriere dabei gewesen. Luise, dem Kompetenznetzwerk Antisemitismus gehören insgesamt 5 Organisationen an. Wie sieht deren Bildungsarbeit konkret aus?
Also die beschäftigen sich alle eben mit Antisemitismus beziehungsweise mit seiner Bekämpfung, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Das Anne-Frank-Zentrum zum Beispiel bietet eher historische Bildung zu Nationalsozialismus und Holocaust an. Dann ist da der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus. Der hat in 11 Bundesländern Meldestellen für Betroffene eingerichtet. Oder dann ist da die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Die hat den Fokus auf Bildungsangeboten für Pädagoginnen und Jugendliche. Also tatsächlich, Thema Antisemitismus verbindet alle, aber eben unterschiedliche Schwerpunkte.
Warum genau haben sich diese Organisationen, die ja offensichtlich jede für sich seit Jahren erfolgreich in ihrem jeweiligen Bereich arbeiten, warum haben die sich vor 5 Jahren dann zusammengeschlossen?
Tatsächlich, weil man gesehen hat, dass man all diese Ansätze mehr gemeinsam denken muss. Also sie sind alle wichtig, aber bringen nichts oder nur wenig, wenn sie ausschließlich gedacht werden. In meiner eigenen Schulbildung ging es zum Beispiel eigentlich nur um den historischen Antisemitismus. Das geht wahrscheinlich vielen so. Das war was man im Geschichtsunterricht im Zusammenhang mit dem Holocaust durchgenommen hat. Und da hörte das Thema eigentlich auf. Aber allein anhand der Schwerpunkte des Netzwerks jetzt wird eben nochmal deutlich, Antisemitismus ist nicht etwas, was im Nationalsozialismus existierte und dann aufgehört hat und dann am 7. Oktober jetzt nochmal vom Himmel fiel, sondern es ist etwas, was kontinuierlich da war. Wir hören dazu mal Marina Czerniewski vom Zentrum für Antisemitismuskritische Bildung und Forschung.
Der 7. Oktober ist eben ein Anlass, der etwas sichtbarer und wahrnehmbarer macht. Und dieser Anlass hat ermöglicht festzustellen, wenn man genauer hinguckt, was hat es nicht bearbeitet wurde.
Nun wissen wir aber natürlich, dass die Zahlen antisemitischer Straftaten seit dem 7. Oktober 2023 sprunghaft angestiegen sind. Nicht nur betroffene Jüdinnen und Juden sprechen deswegen immer wieder von einer Zäsur, auch für Deutschland. Wie hat sich die Arbeit der Organisationen, die da heute beteiligt waren, dadurch verändert?
Also sie hat sich rein quantitativ erstmal verändert. Alle Organisationen berichten von einem wahnsinnigen Anstieg von Anfragen, sei es in der Opferberatung oder in der Beratung von Lehrkräften zum Beispiel. Ein Podiumsteilnehmer heute, der sagte, alles andere, also Publikationen, Veranstaltungen, die lange geplant waren, die mussten erstmal abgesagt werden, um überhaupt diesen akuten Bedarf decken zu können, um das bewältigen zu können. Also das war und ist sicherlich auch weiterhin eine Riesenherausforderung, aber zugleich steckt da auch eine Chance drin, wie mir Deborah Schnabel von der Bildungsstätte Anne Frank sagte.
Zum Glück ist jetzt das Thema des israelbezogenen Antisemitismus und auch die Fragen von Gleichzeitigkeit, von Antisemitismus und Rassismus stärker in den Vordergrund gerückt. Da gab es eine Lücke im Vorfeld und wir adressieren auch sehr stark den digitalen Raum, weil wir einfach sehen, dass dort antisemitische Narrative verbreitet, multipliziert und auch normalisiert werden.
Ja, die Bildungsstätte Anne Frank, die hat jetzt zum Beispiel extra Online-Bildungsformate aufgelegt und arbeitet auch verstärkt mit Influencern zusammen, um die zu sensibilisieren. Das sind so Entwicklungen seit dem 7. Oktober. Also da hat sich auf jeden Fall was verändert. Aber auch Deborah Schnabel betonte nochmal, dass dieser 7. Oktober eben trotz seiner unbestreitbar großen, fürchterlichen Dimension kein Anfang von etwas war, sondern eine Kontinuität. Und damit wäre das Problem eben auch mitnichten gelöst, wenn wir jetzt zum Beispiel keine Migranten Migranten mehr im Land hätten, wie es ja einige glauben machen wollen, sondern Antisemitismus ist ein strukturelles, in allen Bereichen der deutschen Gesellschaft verankertes Problem. Und genau so muss er auch angegangen werden.
Und dabei soll das Kompetenznetzwerk Antisemitismus helfen. Über dessen fünfjähriges Bestehen wurde heute in Berlin Bilanz gezogen. Und Luise Sammann war für uns dabei. Vielen Dank für diese Informationen. So ein Klassenchat, der kann schon praktisch sein. Lassen sich darüber doch mal schnell Hausaufgaben oder Infos über Freistunden austauschen. Problematisch wird es aber dann, wenn der Chat aus dem Ruder läuft. An einem Tag mal eben 300 Nachrichten und mehr aufploppen und sich Schüler und Schülerinnen in diesem Chat gegenseitig fertig machen, also mobben. In unserem heutigen Schwerpunkt wollen wir uns anschauen, wie man diese Art von Cybermobbing erkennt und wie Schule und Eltern darauf reagieren können. Ein Ansatz wäre zum Beispiel ein striktes Handyverbot auf dem Schulgelände. Wie sich das auf den Schulalltag und das Miteinander auswirken kann, hat Monika Haas an einem bayerischen Gymnasium recherchiert.
Nach Unterrichtsschluss am Gymnasium Dingolfing. Schülerinnen und Schüler greifen gleich zum Handy. In der Schule musste es ausgeschaltet in der Tasche bleiben, stundenlang offline sein. Das findet die 17-jährige Anne unnötig streng.
Während dem Unterricht, na klar, verstehe ich komplett. Aber jetzt so in Freistunden oder so, das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen.
Etwa die Hälfte der Schulen in Deutschland verbietet bereits, das eigene Smartphone auf dem Schulgelände zu nutzen. Aber eine deutschlandweit einheitliche Regelung fehlt. Dabei haben etwa 30% der Grundschüler ein Handy in der Schule dabei. Für Jugendliche sind Chats und soziale Medien selbstverständlicher Bestandteil ihres Lebens. Kerstin Schieler ist Schulleiterin am Gymnasium Dingolfing. Hier gilt bereits ein striktes Handyverbot. Neben weniger Störung im Unterricht nennt sie ein weiteres Argument.
Natürlich, die würden gerne nebeneinander sitzen und sich anchatten, statt miteinander zu sprechen. Und das sieht man halt auch deutlich in den Formulierungen, in den Kommunikationen, in den Deutschschulaufgaben, dass einfach die Redefähigkeit zurückgeht. Und genau deshalb ist es in der Schule auch wichtig, das mal beiseite zu legen und sich mal wieder miteinander analog zu unterhalten.
Neben schlechten Ergebnissen in Leistungstests ist auch Cybermobbing zum Dauerproblem für viele Schulen geworden. 2022 zeigte eine Studie des Robert-Koch-Instituts, dass die Demütigung und Ausgrenzung mittels Chatgruppen und Handybildern unter Schulkindern zwischen 8 bis 21 Jahren inzwischen fast jeden fünften Jugendlichen trifft. Für Professor Zierer ein wichtiges Argument für ein Handyverbot.
Der Effekt auf das soziale Wohlbefinden ist um einiges größer als der Effekt auf die Lernleistungen. Das ist aus unserer Sicht ganz wichtig, weil in der Schule geht es ja nicht nur darum, dass wir erfolgreich lernen, sondern dass diese 15.000 Stunden, die ein Mensch in der Schule verbringt, auch mit Freude verbracht werden, in der Gemeinschaft verbracht werden. Und insofern ist das soziale Wohlbefinden ein sehr zentraler Punkt, wenn es um Bildungserfolg geht, weil daraus letztendlich dann auch Lernerfolg im Weiteren resultieren kann.
Länder wie Frankreich und Schweden machen mit Handyverboten an den Schulen bereits positive Erfahrungen. In einer Übersichtsstudie haben Augsburger Schulpädagogen Forschungsarbeiten aus 5 Ländern ausgewertet. Schulpädagoge Tobias Böttger ist Mitautor der neuen Smartphone-Verbotsstudie und erläutert die Ergebnisse genauer.
Oftmals ist es ja schon so, dass es noch eine gewisse Hemmschwelle gibt, bei den Schülerinnen und Schülern die Handys im Unterricht auszupacken und dass ja auch oft schon sanktioniert wird. Es ist dann tatsächlich die Zeit in der Pause, die Zeit in der Freistunde, wo Schülerinnen und Schüler unbeobachtet soziale Netzwerke nutzen können und da kommt es dann eben oft zu Cybermobbing, was dann wiederum das soziale Wohlbefinden stört.
Betroffene leiden psychisch und unter körperlichen Beschwerden. Sie entwickeln häufig eine Alkohol- und Drogensucht, einige Mobbingopfer sogar Suizidgedanken. Schulpädagoge Böttger.
Meine Hoffnung ist einfach, indem man diesen Schutzraum in der Schule schafft, dass es gelingt, dass man durch Gespräche einfach wieder einen gewissen Respekt voreinander entwickelt, der dann wiederum eine höhere Hemmschwelle für Cybermobbing darstellt.
Diesen Effekt erhofft sich auch Kerstin Schieler am Dingolfinger Gymnasium vom Handyverbot an ihrer Schule.
Das muss ein Miteinander werden zwischen Elternhaus und Schule, anders geht's nicht. Und genauso muss die Medienerziehung laufen. Und es verlagert sich teilweise in den Klassen nach unten, weil natürlich die Schüler viel früher mit einem Handy ausgestattet werden und einfach noch nicht damit umgehen können. Und ganz wichtig ist eben, wir versuchen das mit den Cyber-Workshops zu bekämpfen.
Ein Handyverbot alleine reicht nicht, lautet auch das Fazit der Studie. Schulen müssen jugendliche Pädagogen pädagogisch in der digitalen Welt begleiten. Medienkompetenz wird immer wichtiger, damit Schülerinnen und Schüler sinnvoll und verantwortungsvoll künstliche Intelligenz und soziale Netzwerke wie Instagram und TikTok nutzen können.
Wir haben es eben im Beitrag von Monika Haas gehört. Cybermobbing betrifft fast jeden fünften jungen Menschen im Alter von 8 bis 21 Jahren. Tristan Schwarz hat mal an einer Kölner Schule nachgefragt, welche Erfahrungen Jugendliche mit Cybermobbing und Klassenchats machen.
Am Anfang war das so bei uns, vor allem in der fünften Klasse, dass es sehr, sehr viel Stress gab, dass da auch mal so Bilder und so reingesendet wurden. Dann kam es dazu, dass unsere Lehrer dann halt dazu sich geäußert haben, sich beschwert haben. Lehrer, Eltern, alles haben sich beschwert. Und danach war das so, dass dann die Klassengruppe ruhiger wurde, auf jeden Fall.
In der fünften Klasse war ich kurz drin, ich bin direkt ausgetreten, weil ich mag das nicht, es stresst mich.
Wir gehen in der Klassengruppe eigentlich um wie eine Gemeinschaft.
Wir mobben keinen.
Ja, also wir sind sehr höflich auch allgemein. Wir fragen eigentlich einfach nur nach Hausaufgaben oder so. Natürlich gibt es manchmal so ein paar Späße, so, aber mobben wird keiner natürlich.
Bei uns gibt es oft Mobbing, wenn es Mobbing gibt, dann beleidigen sie sich gegenseitig und gehen auf Gewicht, Aussehen. Der Streit endet manchmal einfach von alleine.
Also wir hatten einmal einen krassen Streit in der Klassengruppe, da haben wir mit den Lehrern darüber geredet und dann war das auch weg.
Das waren mal so einige Beispiele, wie Schülerinnen und Schüler ihre Klassenchats erleben und wann die besonders stressig werden können. Zugehört hat die Medienpädagogin Irin Schulz von der Initiative Schau hin, die unterstützt Eltern und Familien bei der Medienerziehung. Frau Schulz, in der Umfrage kam ja an einer Stelle zur Sprache, wie Schülerinnen und Schüler sich im Chat mobben. Es ging ums Aussehen. Können Sie es mal konkreter machen? Also um welche Themen geht es noch? Was sind so Beispiele für Cybermobbing?
Also dieses Thema Cybermobbing in den Klassenchats ist ein ganz diffuses. Das hat man jetzt auch ein bisschen bei den O-Tönen der Kinder gehört, dass das gar nicht so gut greifbar ist. Und tatsächlich kann man sagen, dass das ein ganz großes Spektrum hat von ausfälligen verbalen Bemerkungen und Attacken über Demütigung bis hin zu auch Diffamierungen, die bildbasiert sind. Also Bild- und Videoinhalte spielen immer auch eine Rolle. Das kann dann dazu führen, dass das auch aus diesem Klassenchat natürlich hinausführt ins echte Leben oder auf andere, beispielsweise Social-Media-Plattformen, also medienübergreifend. Die Themen, die da eine Rolle spielen, sind eigentlich die Themen, die auch besonders verletzlich machen in dieser Lebensphase. Also es geht oft um soziale Einbindung, also Freunde haben oder nicht. Wie sieht man aus und passt man sozusagen optisch in das, was gerade irgendwie beliebt und gefordert ist? Wie ist man angezogen? Das sind, glaube ich, immer so die Hauptangriffspunkte, die da eine Rolle spielen.
Wie unterscheidet sich denn ja Cybermobbing oder diese Art des Mobbings vom Mobbing, was so allgemein ja vielleicht sonst so auf dem Pausenhof stattfindet?
Das ist eine gute Frage, denn was ich immer wichtig finde zu sagen ist, Cybermobbing oder Mobbing-Ausgrenzung, Hass und Hetze gibt es ja nicht erst seitdem wir die Smartphones haben, sondern das Ausgrenzen hat schon immer auch auf Schulhöfen stattgefunden, aber die Dimensionen und die Tragweite und die Konsequenzen für Opfer und auch für Täter haben sich verändert, weil eben das, was da jetzt stattfindet über die digitalen Kanäle, nicht mehr auf dem Schulhof bleibt, sondern letztlich ein riesengroßes, diffuses Publikum erreichen kann, also aus der Schule rausgeht. Da kann es dann sozusagen auch gar nicht mal helfen, wenn man die Schule wechselt, die Tragödie kommt hinterher. Das verfolgt sozusagen die Kids und die Opfer bis ins Kinderzimmer mit. Also das ist so ein ganz schwieriges Ding. Das Medienübergreifende habe ich schon gesagt, ne? Also es bleibt nicht an einem Ort, sondern es findet überall hin statt. Für die Opfer ist auch nochmal ganz schwierig, dass die oft gar nicht wissen, wer alles dahinter steckt. Wer weiß eigentlich alles schon davon? Das macht auch nochmal dieses Ohnmachtsgefühl so besonders groß und schwierig. Und die Tragweite ist insofern auch nochmal schwerwiegender, weil so abgedroschen das auch klingt, man eben sagt, was einmal irgendwie im Netz ist oder losgeschickt ist, ist kaum noch zurückzuholen. Also diese Dimensionen machen sozusagen das Cybermobbing nochmal erschreckender als das eigentliche Mobbing.
Die Schülerinnen und Schüler in der Umfrage haben ja auch darüber berichtet, dass es mit dem Stress im Klassenchat vorbei war, nachdem sich Lehrkräfte und Eltern eingeschaltet haben. Aber dafür müssen die auch erstmal mitbekommen, dass Cybermobbing stattfindet. Was sind denn erste Anzeichen?
Also erste Anzeichen findet man sicherlich in Richtung der Opfer, also sprich, dass da zum Beispiel ein Rückzug stattfindet, also dass die gar nicht mehr so eingebunden sein wollen, dass sie zum Beispiel auch nicht mehr in die Schule kommen wollen. Dann natürlich auch körperliche Anzeichen, also sprich Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit und sowas. Also meistens ist das sozusagen was Psychosomatisches. Es kann durchaus auch ein Leistungsabfall zum Beispiel erkennbar sein. Also da gibt es verschiedene Facetten, wie eben auch die Menschen im Einzelnen darauf reagieren. Aber das sind so also Kriterien, wo man aufmerksam werden kann, dass da irgendwas, ich sag mal, in Anführungszeichen im Busch ist.
Wie kann oder wie sollte Schule dann intervenieren?
Also Intervention, da würde ich fast sagen, am besten die Prävention, ne? Also insgesamt kann man sagen, dass das eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, was über unsere Kinder und Jugendlichen in der Schule letztlich auch ein Ventil findet und zum Ausdruck kommt. Also sprich, wir leben in einer hochgradigen Leistungsgesellschaft, in der es immer auch darum geht, der Beste, Schnellste, Schönste zu sein. Und das reproduziert sich so ein bisschen auch in den Klassenchats. Und ich sehe da schon auch eine gesellschaftliche Verantwortung von vornherein oder auch eine Verantwortung in Schule und im Elternhaus, zu sagen, wie wollen wir denn eigentlich miteinander umgehen, auch online? Was sind unsere Regeln, was sind unsere Werte und Normen? Sowas grundsätzlich zu besprechen und festzulegen. Das kann man erstmal sagen, ist ja ein guter Ansatzpunkt, den man generell mitnimmt, auch in Schule und im Schulleben. Und dann gibt es natürlich da auch gute Interventionsmöglichkeiten, inzwischen auch Programme, Ansatzmöglichkeiten zu finden, vor allem im Sinne des Opferschutzes auch, diese Konflikte aufzulösen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Also manchmal kann es der richtige Weg sein, niederschwellig im Klassenverband gemeinsam mit dem Opfer und dem Klassenverband das sozusagen aufzuarbeiten. Manchmal kann es im Sinne des Opfers auch besser sein, das erstmal geschützt zu halten und nicht so viele mit ins Boot zu holen. Da gibt es gute Anknüpfungspunkte, die sind auch gut ausgearbeitet, zum Beispiel auf der Seite ClickSafe. Das ist eine sehr gute Seite, die da viele gute Materialien auch für Lehrkräfte zur Verfügung stellt. Und das kann natürlich aber eben auch reichen, dass je nachdem, was da sozusagen auch stattgefunden hat im Chat, dass man da zum Beispiel auch die Polizei mit ins Boot holen müsste.
Das ist jetzt so der schulische Kontext. Wie können Eltern zu Hause mit dem Thema umgehen?
Auch da kann man eigentlich sagen, ne, grundsätzlich, was vermitteln wir in unserer Familie für Werte, wie man miteinander umgeht, wie man Probleme löst. Eine Facette, die ich noch nicht genannt habe, die ich auch ganz wichtig finde, ist dieser sogenannte Bystander-Effekt. Also auch eigentlich ein gesellschaftliches Phänomen, dass man eine Ungerechtigkeit oder eine Art von Gewalt beobachtet und nicht eingreift. Das berichten ja Kinder und Jugendliche auch oft, dass sie wissen, dass jemandem sowas passiert oder sie kennen ein Opfer, aber man schaut eben zu und wird nicht aktiv. Und Kinder darin zu stärken, Schwächere zu unterstützen und auch Konflikte gut zu lösen oder beispielsweise im Klassenchat zu sagen, Leute, wir wollen hier vernünftig miteinander sprechen. Ansonsten wird eben bestimmter Inhalt oder auch eine Person mal blockiert für eine Weile. Also das sind alles Möglichkeiten, sich selbst zu helfen. Eltern haben die Möglichkeit, zum einen natürlich ihre Kinder gut zu begleiten bei den ersten Schritten in die Medienwelt. Also sprich, wenn die in den Klassenchats unterwegs sind, zu besprechen, was gute Regeln sein können, wie man sich auch zur Wehr setzen kann, wie man gut miteinander Konflikte lösen kann. Wenn man jetzt Bauchschmerzen hat als Eltern, sein Kind schon unterwegs sein zu lassen und Eltern haben gute Gründe zu sagen, wir warten da mal noch ein bisschen, dann ist es richtig und legitim, das dem Kind auch zu erklären und da erstmal Nein zu sagen. Man wird da sein Kind nicht für immer aus allen sozialen Beziehungen ausgrenzen. Das ist ja immer so die Sorge, die Eltern dann haben. Es verliert mein Kind alle Freunde. Natürlich ist grundsätzlich der Weg, den Kindern das eher zu ermöglichen und sie dabei gut zu begleiten und eben auch zu beschützen und als Eltern vor allem und als Familie auch da zu sein, wenn da was schief geht, ne? Und Schutz und Anknüpfungspunkte für Lösungen zu bieten.
Was hilft gegen Mobbing im Klassenchat und wie können Eltern und Schule Kinder dagegen stark machen? Darüber habe ich mit der Medienpädagogin Irene Schulz gesprochen und das Interview mit ihr haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Schon das Beispiel Mobbing im Klassenchat macht ja deutlich, Schule ist nicht nur ein Ort, wo gelernt wird. Kinder und Jugendliche bringen nicht nur ihre Hausaufgaben mit in den Unterricht, sondern auch ihre Sorgen und Nöte. Wer kann sich schon auf den Unterricht konzentrieren, wenn er im Klassenchat vielleicht als Streber gemobbt wird oder wenn es zu Hause in der Familie Probleme gibt? In diesen Fällen ist ganz niedrigschwellige Hilfe vor Ort eigentlich ideal. Zum Beispiel durch eine Schulpsychologin. Wie sie zum Einsatz kommt, weiß Solveig Bader. Sie hat eine bei ihrer Arbeit begleitet.
Erstmal Luft. Lea ist verzweifelt. Die 11-jährige Realschülerin hat im Bus ihr Handy verloren. Das hat ihre Mutter ihr geliehen. Jetzt fürchtet sie großen Ärger zu Hause. Eine Klassenkameradin ist bei ihr und Schulleiterin Sabine Dilbert.
Das ist eigentlich bei uns mittlerweile täglich Brot, würde ich mal sagen. Also wir haben immer wieder Kinder, die entweder total verzweifelt sind, weil sie was verloren haben, weil sie sich gestritten haben, weil sie sich irgendwo gerade alleine fühlen.
Tränen trocknen, Streit schlichten, beruhigen. Darum kümmern sich auch die Sozialarbeiter an der Schule. Sie sind wichtige Ansprechpartner für Schüler und Lehrer. Doch es gibt auch Krisen, wo psychologische Unterstützung gebraucht wird.
Zwei Schülerinnen, die ganz klar sagen, wir haben Angst, in die Schule zu kommen. Uns fällt schon der Weg alleine zur Schule sehr schwer. Wir schaffen das nicht, weil wir Panikattacken kriegen. Wir fühlen uns in der Klasse nicht wohl. Wir haben Angst vor den Mitschülern. Die Klassen sind halt sehr groß.
Schulängste, Schulverweigerer, das sind Fälle für Schulpsychologen. Doch viele Schulen haben gar keine eigenen Psychologen. Ein Bedarf muss schriftlich angemeldet werden. In Mülheim ist die regionale Schulberatungsstelle zuständig. 5 Vollzeitkräfte teilen sich allerdings zwischen 30 und 40 Schulen auf, sagt die Leiterin Nina Schöneck. In akuten Fällen komme allerdings sofort Hilfe.
Also in akuten, krisenhaften Situationen kann es sein, dass ein Kind zum Beispiel äußert, dass es suizidal ist, also sich unter Umständen das Leben nehmen möchte. Oder wenn es eine Gewaltandrohung gibt oder Gewalt unter Schülern oder gegenüber Lehrkräften. Wenn es eine psychische Situation ist von Schülerinnen und Schülern, wo man sagt, da muss man jetzt sofort mal gemeinsam draufschauen.
Für Kinder mit Schulängsten hat die Mülheimer Realschule gemeinsam mit der zuständigen Psychologin eine Lösung erarbeitet. 4 Stunden am Tag werden sie vorübergehend in kleinen Gruppen in einem geschützten Raum von Sozialpädagogen beschult und betreut. Doch auch Lehrkräfte kommen manchmal an ihre pädagogischen Grenzen. Sabine Dilbert leitet eine Schule, an der 90% der Kinder einen Migrationshintergrund haben und viel Förderbedarf.
Auch wir Lehrkräfte, wir sind natürlich immer wieder in Situationen, in denen wir eben auch während des Unterrichts vielleicht merken, dass da Kinder sind, die teilnahmslos daneben sitzen oder die eben überhaupt gerade nicht beschulbar sind, den Unterricht quasi boykottieren durch auffälliges Verhalten, bis hin zu Gewalt gegen Lehrkräfte. Und das erleben wir auch. Und da wäre es schon schön und wünschenswert, wenn es da wirklich einen Ansprechpartner vor Ort gibt, der in dem Fall helfen könnte. Und manche wünschten sich dann tatsächlich einen Schulpsychologen, der vor Ort wäre, um das mal eben aufzuarbeiten.
Mal eben was aufarbeiten ist bei dem Fachkräftemangel allerdings schwierig. Nina Schöneck, Leiterin der regionalen Schulberatungsstelle in Mülheim.
Wir machen keine Einzelbetreuung oder Hausbesuche, wie es vielleicht die Jugendhilfe oder sowas anbietet. Es finden auch keine Therapiesitzungen im eigentlichen Sinne statt, sondern es ist immer Beratung des Systems der Schule. Was heißt das für die Schule? Und natürlich mit der Vernetzung in medizinische, psychiatrische Bereiche, wo vielleicht die Familie oder die Schülerinnen und Schüler auch angebunden werden können.
Doch Termine bei Psychologen sind meist mit langen Wartezeiten verbunden. Schulleiterin Sabine Dilbert wünscht sich deshalb einen Psychologen, der fest im Schulalltag verankert ist.
Das wäre eine Traumsituation, dass wir wirklich jemanden hier hätten, idealerweise mit dem eigenen Büro, wo wir sagen könnten, die sind wirklich professionell ausgebildet. Wir machen das ja immer noch so ein bisschen nebenbei. Und das wäre so eine Vision, die wir für die Zukunft hätten. Auf jeden Fall.
Und das war's von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.